So, da bin ich wieder zurück bei Def Radio. Das heutige Thema: digitale Medien. Was sind eigentlich Medien? Was sind digitale Medien? Wieso haben wir die? Wieso brauchen wir die? All diese Fragen werde ich heute ein bisschen ansprechen und dann auch natürlich auf einzelne Medientypen eingehen. Zuerst also mal zur Frage, was sind denn eigentlich Medien? Ich habe auf der Def Radio Homepage den Titel Digitale Medien, Bytes von Delphi, Fragezeichen genannt. Und zwar, jeder kennt ja Medien im Sinne von Orakeln, solche Dinge. Das sieht man auch in anderen, also eine Bedeutung, die nicht unbedingt jetzt das typische Medium, ja, Zeitung, Fernsehen, Radio, Bücher, Internet, Computer, irgendwas Zeugs ist, sondern eben das Orakel-Medium. Medium heißt nämlich eigentlich lateinisch einfach nur das in der Mitte Befindliche. Das heißt, ein Medium ist ein, ja, das, was zwischen zwei verschiedenen Dingen steht und zwischen zwei verschiedenen Dingen, die sich vielleicht sonst auch nicht miteinander verständigen könnten. Zum Beispiel eben gerade bei Orakeln, eben zwischen Göttern und den Menschen, und eben die Medien, Orakel, sind die Sprachrohre der Götter, weil eben die Götter direkt mit den Menschen nicht kommunizieren können, mit den Normalen, sondern nur zu den Medien sprechen, und die Medien sprechen weiter. Das heißt, eigentlich ist jedes Medium, auch eben Zeitung oder ähnliches, einfach nur irgendwie etwas, das zwischen verschiedenen Leuten, verschiedenen Dingen vermittelt. Und gerade wenn man jetzt informationstheoretisch rangeht, weil wir sind ja im Multimedia-Zeitalter irgendwie sowas, also dann eben in dem Zeitalter, wo vieles digital eben stattfindet, dann geht es gerade aus der Informationsverarbeitung heraus, bedeuten Medien eigentlich, dass sie ein Medium ist ein Mittel zur Speicherung und Verbreitung und teilweise auch Darstellung von Informationen. Das heißt, ich habe irgendwelche Informationen, und um die irgendwo anders hin übertragen zu können, um die speichern zu können, um sie darstellen zu können, brauche ich eben so ein Medium. Und deswegen gibt es sehr viele verschiedene Medien. Also gerade jetzt, ab jetzt gehe ich nicht mehr so direkt auf irgendwie Printmedien oder so ein. Das sind auch natürlich Informationsdarstellungsmöglichkeiten. Also, und Informationsübertragungsmöglichkeiten. Meine Zeitung überträgt Informationen und stellt sie gleichzeitig dar. Im Computer gibt es eine sehr viel größere Konvergenz, auch mit Hilfe des Internets. Es gibt zum Beispiel, nahezu jede Zeitung hat inzwischen auch eine einen Internetauftritt, und man kann teilweise Artikel so runterladen, oder es gibt auch mit gerade irgendwelchen E-Book-Readern Tageszeitungen, die man dann eben auf dem E-Book-Reader anschauen kann. Also die Medien werden immer konvergenter und führt alles mehr hin zu dem Universalgerät, das Medien darstellen, Medien speichern kann, irgendwie solche Sachen ermöglicht, nämlich dem Computer. Und im Computer läuft ja alles digital, deswegen digitale Medien. Okay, es gibt verschiedene Typen von Medien, die man kurz vielleicht durchgehen sollte einfach. Perzeptionsmedien, das sind die Medien, bei denen man sich fragt, also wenn man jetzt rausfinden will, ist das ein, oder wie macht man so ein Medium, dann geht es natürlich um die Frage, wie nimmt denn der Mensch etwas auf? Und wie bringe ich ihm das dann dorthin, dass er es richtig aufnimmt. Also, ja, unsere Sinne an sich sind sozusagen auch wieder die Medien zwischen der Welt und unserem Gehirn wiederum. Das heißt, da geht es eben darum, wie nimmt der Mensch das auf. Bei den Repräsentationsmedien geht es darum, wie stelle ich das dar, dass der Mensch es nachher auch richtig aufnehmen kann. Also zum Beispiel Text, habe ich halt gewisse Buchstaben, die auch wiederum so einen Mediencharakter eben haben. Oder ich habe halt meinen Bildschirm, und dort stelle ich dann eben gewisse Informationen in Form von Pixelfeldern dar, die dann wiederum Informationen darstellen, also die dann wieder von Rezeptionsmedien aufgenommen werden können und verarbeitet werden können im Gehirn. Auch, ja, Das waren die Präsentationsmedien. Repräsentationsmedien sind die, wie kann ich die intern darstellen. Also intern in meiner Maschine zum Beispiel. Text kann ich als ASCII kodiert darstellen. Dann sind es nur Einsen und Nullen, aber da ich weiß, wie dieses Format aussieht, bekomme ich daraus immer Text, wenn ich den wieder zurück formatiere. Speichermedien, alles mögliche, CDs, Festplatten, solche Dinge. Übertragungsmedien, zum Beispiel Netzwerkkabel, alles was eben irgendwie darüber, ja, wie das halt übertragen wird. Man kann auch Informationen natürlich anders austauschen. Das sind dann eben, auch Speichermedien sind Austauschmöglichkeiten. Kennt ja jeder, ja, gib mir meinen USB-Stick und dann schiebe ich es dir da drauf. Das heißt eben auch, das ist nicht nur ein Speichermedium, sondern auch ein Austauschmedium. Also ich nehme die Daten drauf und tausche dann den Datenträger an sich aus. Dann übertrage ich ja nicht direkt die Medien, sondern ich transportiere nur den Behälter. Okay, das sind so die verschiedenen Medientypen. Wenn wir jetzt so ein, ja, also wieso, wir müssen das Ganze ja digitalisieren. Im Computer können wir alles nur darstellen mit Nullen und Einsen. Also eigentlich nur mit Strom an, Strom aus. Das wird eben dann wieder schon als auf 0,1 gemappt. Also man sagt eben, Strom an wäre eine 0 und Strom aus wäre eine 1 oder andersrum. Das ist eigentlich beliebig. Es muss nur im System gleich sein. Und dann hat man damit eben eine Darstellung irgendwie, die ist halt, ja, nur Einsen oder Nullen. Aber man kann zum Beispiel jetzt nicht irgendwie 0,5 so einfach darstellen. Das müsste man dann eben wieder über andere Formate sagen. Zum Beispiel sagt man die erste Hälfte, also ich nehme hier 8 Bits zusammen, 8 zu Einsen oder Nullen. Und die erste Hälfte stehen vor dem Komma, die zweite hinter dem Komma. Und dann kann ich wieder so eine 0,5 vielleicht darstellen. Es gibt zum Beispiel Formate, in denen kann man die 0,1 nicht richtig darstellen. Die steht dann 0,099997 oder sowas in der Art. Also das ist gerade das Standardformat, in dem Kommazahlen oft dargestellt werden im Computer. Und das ist eben so ein Problem. In der Welt, in der echten Welt, sind alle Signale, alle Medien, also Geräusche, Bilder, also oder halt Dinge, die irgendwie Licht umbiegen und so, dass wir das als Bild wieder erkennen im Auge. Das alles sind kontinuierliche Signale, analoge Signale. Das heißt, wir können beliebig fein auflösen in diesen Signalen, auf jeden Fall theoretisch, bis auf Atomgröße oder so, also eigentlich beliebig genau. Und sie sind auch, sie können jeden Wert annehmen. Das heißt, wenn wir jetzt mal eine ganz einfache Sinuswelle uns vorstellen, dann springt die ja nicht wertweise, sondern sie ist stetig und kontinuierlich und das heißt, es gibt keinen Sprung irgendwie zwischen 0,2 und 0,5, weil die 0,3 und die 0,4 nicht dargestellt werden können, sondern es geht durch und es werden wirklich alle Werte dargestellt zwischen 0,2 und 0,5. Also wirklich alle, auch 0,23758876 oder ähnliches. Und das geht eben im Digitalen nicht, weil wir nur noch eine gewisse Anzahl an einzelnen Bits haben. Also wir müssen das irgendwie digitalisieren. Um jetzt ein analoges Signal zu digitalisieren, gibt es zwei Schritte. Zum einen müssen wir es in einer gewissen Frequenz mit einer gewissen Genauigkeit abtasten. Das heißt, wir haben eine Sekunde und jetzt überlegen wir uns, wie oft tasten wir pro Sekunde ab. Wenn wir nur 5-mal abtasten, wird das natürlich ein anderes Ergebnis sein, als wenn wir 10.000-mal abtasten, gerade wenn wir zum Beispiel eine Audioquelle betrachten. Wir können auch Bilder zum Beispiel abtasten. Gerade wenn man jetzt sagt, eine Kamera hat so und so viel Megapixel, dann bezeichnet das ja eigentlich die Möglichkeit der Abtastungen auf einer gewissen Fläche. Das heißt, wir haben irgendwie so und so viel 1000 mal so und so viel 1000 Pixel und die sind auf 2 Zentimeter oder so Chipbreite. Das heißt, das ist dann eben die Abtastdichte, indem wir die Pixel durch die 2 cm teilen oder andersrum. Ja, das heißt, wir haben nur eine gewisse lokale Aufteilung. Wir können unter einer gewissen, also wenn wir in irgendwo in die Mikrometerbereiche gehen oder Millimeterbereiche, können wir dann plötzlich nicht mehr sagen, gehört es jetzt nach links oder nach rechts oder eigentlich gehört es in die Mitte und das können wir nicht mehr richtig darstellen. Und das ist eben so dieses Problem beim Abtasten. Also das nennt man auch Sampling. Wir müssen uns überlegen, wie hoch müssen wir die Samplingrate, die Abtastrate wählen. Dazu komme ich später noch, wie man das sich überlegen kann. Der zweite Punkt beim Digitalisieren ist, wir haben jetzt irgendwie abgetastet. Also zum Beispiel haben wir unser Signal, unser Soundsignal, wenn wir jetzt von der CD ausgehen, mit 44,1 Megahertz abgetastet, glaube ich. Oder Kilohertz. Das heißt, wir haben eben 44.100 Abtastpunkte pro Sekunde. Nein, pro Minute. Pro Minute. Oder doch Sekunde. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sekunde. Ja, Hertz eben. Diese Abtastpunkte, an denen gibt es ja immer noch eben gerade diese kontinuierlichen Werte. Das heißt, es kann sein, dass da irgendwo mal ein Wert dran steht, der so ähnlich ist wie Pi, also eigentlich eine unendlich lange Zahl darstellt. Und wie wollen wir den jetzt speichern? Um das zu können, müssen wir eben quantisieren. Das heißt, wir gehen hin, unterteilen unseren gesamten Wertebereich in mehr oder weniger beliebiger Form in Teilintervalle. Und alles, was in einem Teilintervall ist, geben wir wieder einen gewissen Wert. Zum Beispiel, wir haben den Wert hier 0 bis 5. Und wir tasten mit halben Werten sozusagen als Quantisierung ab. Dann haben wir 0 bis 0,5 ergibt 0. 0,5 bis 1 ergibt 1. 0,5. 1 bis 1,5 ergibt 1 und so weiter. So ungefähr können wir das machen. Dadurch verlieren wir natürlich Informationen. Beim Abtasten der Samplingrate kann man es noch hinbekommen, dass man keine Informationen verliert. Beim Quantisieren geht das nicht mehr. Wenn die Werte einfach nicht mehr so gut stimmen, funktioniert das nicht. Also wenn wir jetzt eine 0,49 zu einer 0 machen und eine 0,51 zu einer 0,5, dann stimmt da irgendwas nicht, weil die Werte sind dann ja komplett anders auseinander, als sie eigentlich sein sollten. Sie sollten ja nur gering auseinander sein. Okay, zur Abtastrate. Sollte man auch sagen, wie kann man das hinbekommen, dass man eben die keine Information verliert? Da gibt es das sogenannte Nyquist-Theorem. Dieser Mann, glaube ich, war es, hat rausgefunden, dass man die doppelte Frequenz, also mit der doppelten, mindestens der doppelten Frequenz abtasten muss, wie das höchste Signal, das noch in dem, das man noch richtig reinbekommen will. Das heißt, wenn wir jetzt vom menschlichen Hören ausgehen, haben wir einen Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, wo wir hören können, ungefähr, also 20 bis 20.000 Hertz. Wenn wir jetzt die 20.000 Hertz auch noch vollständig mitnehmen wollen, dass da keine Fehler drin kommen, müssen wir mindestens 40.000 Hertz Auflösung, also Samplingrate haben, Abtastrate. Eben gerade bei CDs wird eben dann 44.100 Hertz genommen, weil das irgendwie gut passt zum Speichern und man dann hat dann eben eine Höchstfrequenz, die noch aufgenommen wird, korrekt von 22,5 Kilohertz, 0,5 Kilohertz. Das ist also ein bisschen mehr als der Hörbereich und deswegen sind alle hörbaren Töne da drin. Also von 0 bis 22,05 Kilohertz. Das Nyquist-Theorem kann man beweisen, indem man über die Fourier-Synthese, Fourier-Transformation ein bisschen rumrechnet und so. Das muss jetzt hier nicht erklärt werden. Wer sich mal das anschauen will, die Fourier-Synthese oder Fourier-Transformation, geht es ums Gleiche, nämlich darum, dass jedes Signal durch eine Kombination von Sinus- und Cosinuswellen dargestellt werden kann. Dabei muss man beachten, dass eben tiefe Frequenzen die groben Strukturen darstellen und hohe Frequenzen Kanten oder Ähnliches. Wenn man jetzt Bilder betrachtet, wären das Kanten oder scharfe Übergänge. Die kann man mit hohen Frequenzen nachbauen. Wir haben jetzt beliebig viele Sinus- und Cosinuswellen hat, also unendlich viele, kann man wirklich jedes Signal genau richtig darstellen. Also das ist eben das Interessante, wenn man jetzt die Fourier Transformation macht, heißt, dass ich nehme ein Signal und transformiere es in diesen Raum, dass ich sehe, welche Frequenzen wie oft benutzt wurden, um das Signal darzustellen. Und dort kann ich eben dann sehen, dass ich dann eben die doppelte Frequenz des höchsten Signals brauche, damit das keine Probleme gibt. Okay, das war jetzt ein bisschen schon mal hoffentlich einigermaßen verständlich. Also es geht eben darum, einen Signale zu digitalisieren, damit wir sie im Computer verarbeiten können durch das Abtasten und das danach quantisieren. Es wird meistens so rumgemacht, man kann es theoretisch auch andersrum machen, dass man zuerst quantisiert, dann abtastet. Kommt drauf an, wie man will eigentlich. An sich gibt es da keine bevorzugte Reihenfolge, die es dann irgendwie das Signal besser macht. Man muss beachten beim Abtasten die doppelte Frequenz des höchsten Signals, das man haben will, und beim Quantisieren, dass dort eben Informationsverluste gibt. Wenn man die Frequenzen falsch wählt beim Abtasten, gibt es sogenannte Aliasing-Effekte, Moiré-Effekte. Man zum Beispiel kennt jeder wahrscheinlich, man schaut einen Film und da fährt ein Auto vorbei und die Räder scheinen sich rückwärts zu drehen. Gerade weil eben die Frequenz der drehenden Räder höher ist als die Abtastfrequenz, kann es dann zu den Effekten kommen, dass es sich genau eben aussieht, als würde es sich andersrum drehen, weil es halt gerade dann sich das Rad sozusagen pro jedem Bild nicht um mehr als eine Umdrehung dreht, sondern gerade um ein bisschen weniger als eine. Und dann sieht es aus, als würde sich das Rad rückwärts drehen. So ungefähr könnte man sagen. Ja, okay, also beim Abtasten Aliasing-Effekte, beim Quantisieren gibt es eben die Fehler, also die Informationsfehler, dass eben Information verloren ist, selbst wenn ich die richtige Abtastrate habe. Okay. Ja, ich mache jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann gehen wir weiter zu einzelnen verschiedenen Medien, wie die genau gespeichert werden. So, hallo, da bin ich wieder. Heute bei Def Radio. So, okay. Wir hatten jetzt vorher besprochen, wie man Signale jeglicher Art digitalisieren kann, was man beachten muss, eben die Abtastrate und die Quantisierung. Vielleicht noch zur Quantisierung. Es kann manchmal sinnvoll sein, die Abstände der einzelnen Intervalle nicht gleichförmig zu machen, also nicht immer 0,5 Schritte gehen, sondern eben zum Beispiel logarithmisch anzuordnen, um geringere Veränderungen oder geringere Werte einfach höher anzeigen zu lassen. Wenn man jetzt irgendwie sich das vorstellt, man hat irgendwie ein fast graues Bild und dann ein oder zwei ein klein wenig dunklere Punkte, dann will man die eigentlich genauer sehen. Also so könnte man sich das vorstellen, weil vielleicht gerade die genau die Information darstellen, die man haben will. Das muss man sich halt überlegen. Ist es das? Braucht man das? Braucht man es nicht? Okay, jetzt kommen wir zu wohl dem ältesten Medium nach der Sprache, dem ältesten, das im Computer verwendet wird an sich, oder einem dem ältesten, nämlich dem Text. Text basiert eben auf einem Alphabet, auf einer Schrift. Das heißt, wir haben irgendwelche Zeichen, die irgendwas bedeuten. Und diese Zeichen müssen wir irgendwie darstellen. Im Computer vor allem auch. Da geht es weniger um dieses mit den Abtasttheoremen, weil Text an sich nicht eigentlich kein kontinuierliches Medium ist, sondern wir lesen Bücher zwar in einer gewissen Reihenfolge, aber an sich sind ja immer die einzelnen Worte, die einzelnen Buchstaben feste Punkte. Wir können nach denen direkt quantisieren. Also wir nehmen genau die Buchstaben als Quantisierungsmerkmale oder als Quantisierungspunkte und dann haben wir genau alle Informationen darin. Und Frequenz macht eigentlich auch keinen Sinn, weil wir können langsamer lesen oder schneller lesen, es verändert sich ja nicht. Und wir können das auch aufschreiben, wie wir wollen. Es ist eben auch kein kontinuierliches Medium, wie zum Beispiel Audio oder Video. Audio und Video sind kontinuierlich, weil sie nicht nur Ort und Zeit, äh, Ort, Ortsinformationen haben. Also zum Beispiel Bilder haben Ortsinformationen. Da steht drin, sozusagen an dem Ort, da ist dieses Objekt. In Videos ist dann noch die Information, wie es sich im Laufe der Zeit verändert. Das heißt, abhängig von der Zeit. Das ist, nennt man dann kontinuierliches Medium. Und Text ist eben kein kontinuierliches, sondern auch ein diskretes, wie man das nennt, wie Text, wie Bilder und ja. Okay. Text stellt man dar durch, also die älteste Form, die angewandt wird und die noch immer angewandt wird, ist ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Das sind einfach 2 hoch 7 mögliche Zeichen, also 7 Bit. Das hat man gemacht, weil man da schon dann sich auf 8 Bit eigentlich geeinigt hatte als ein Byte, als kleinstes Wort sozusagen. Und dieses eine Bit, das noch mehr da gespeichert wurde, hat man zur Sicherheit, zur Sicherung genommen, damit man Fehler erkennen konnte über das sogenannte Paritätsbit. Das wird inzwischen nicht mehr unbedingt gebraucht, weil die Übertragungsqualität an sich ein bisschen besser geworden ist. Okay, ASCII hat eben 32 Steuerzeichen und dann druckbare Zeichen. Also die 0 bis 31 sind Steuerzeichen und die 32 bis 127 sind druckbare Zeichen, wie A, B, C, 1, 2, 3, Ausrufezeichen, Add, ähnliche Dinge. Was nicht drin sind, sind Umlaute. Diese haben einfach keinen Platz. Deswegen hat man dann später, ist man drauf gekommen, ja eigentlich will man nicht nur ASCII schreiben, sondern will zum Beispiel auch Umlaute drin haben, scharf S. Manche wollen vielleicht auch ihre Accents und ähnliches drin haben. Und auch zum Beispiel vielleicht auch mal nur kyrillische Zeichen, dafür die ganzen A und E nicht, weil das braucht man ja nicht. Und dann hat man eben die ISO-Standards, ISO 8859 bis minus und dann von 1 bis 15 definiert. Die sind alles, also da ist alles Mögliche drin. Zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, Esperanto zu schreiben bei ISO bei der 3, dann Kyrillisch bei der 5, Arabisch bei der 6. Das Normale, was man normalerweise benutzt, wäre jetzt eben Latin 1, also ISO 8859, das westliche Alphabete. Ja, jetzt alles Mögliche eben. Und das hat schon mal eine gewisse Standardisierung gebracht. Allerdings weiß man immer noch nicht genau, in welchem Format es jetzt genau kodiert ist. Und wenn man dann das Falsche nimmt, sagt man jetzt, das wäre zum Beispiel in Latin 2, also osteuropäisch. Aber man denkt, das wäre Latin 1, dann steht da natürlich irgendein Schrott. Bis auf natürlich die ASCII-Zeichen. Also das wurde eigentlich nur erweitert, dass eben das 8. Bit nochmal 127 neue Zeichen liefert. Das heißt, wenn man die ersten 128 Zeichen, die sind natürlich noch korrekt, aber die nächsten eben nicht mehr. Okay. Da man dann irgendwie bemerkt hat, ja, das ist blöd, wenn man dauernd Formate wechseln muss, hat man etwas eingeführt, das nennt sich Unicode. Unicode ermöglicht es, theoretisch alle Zeichensysteme gleichzeitig zu speichern. Also auch tote Schriften, Runen, ägyptische Hieroglyphen, Japanisch, Chinesisch, auch irgendwelche Sachen wie Dingbats oder ein Wurzelzeichen oder ähnliches, das passt da alles rein. Und natürlich die ganz normalen Sprachen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu speichern. An sich ist es halt wichtig zu wissen, dass es ein, also heutzutage 32 Bit, bis zu 32 Bit sind. Das sind nämlich, es gibt da die Möglichkeit, dass so, also gerade in UTF-8, was vielleicht jeder kennt, gibt es die Möglichkeit, das effizienter zu speichern. Wenn man nur ein Byte braucht, dann braucht man auch nur ein Byte hinzuschreiben. Und dann mit einem Byte hätte man genau ASCII. Mit 2 Byte hat man dann eben mehr und mit 3 Byte dann nochmal mehr. Und 4 dann nochmal. Ja. Eigentlich ist nicht so wichtig, wie es genau funktioniert. Einfach nur, man kann damit eben mehr speichern. Es gibt die Möglichkeit, das nochmal zu erweitern auf nochmal mehr Ebenen mit UTF-16 dann. dann kann man halt wirklich alles Mögliche noch reinspeichern. Macht nicht unbedingt vielleicht Sinn, aber ja, zum Beispiel jetzt, wie war es, habe ich das auf Slashdot gelesen, dieses Zeichen für die neue Rupie, also das indische Geldstück. Die haben jetzt so ein R, das noch zwei Striche drin hat, so wie das Eurozeichen oder Dollarzeichen oder sowas eben. Und bis das dann endlich in den Systemen angekommen ist, sagen da Experten, dass es bestimmt 2 Jahre dauert. Also einfach bis dann alle aktualisiert haben und so. Ja, aber es wird bestimmt auf jeden Fall irgendwann kommen und das ist eben eine Möglichkeit von UTF-8, weil es einfach genug Platz hat oder von Unicode an sich. Man hat halt genug Platz, so viele Zeichen unterzubringen. Ansonsten, ja, wir haben jetzt also, wir wissen jetzt durch die ganzen Codex oder Standards wie ASCII, diese ISO-Standards oder UTF, also 8 oder ähnliches, also Unicode-Standards, welches Zeichen wir haben wollen. Aber Schriften haben ja verschiedene Aussehen, deswegen wissen wir noch nicht, wie wir es darstellen wollen. Das heißt, wir haben intern die Repräsentation, die zur Übertragung, Speicherung dient, wie, welches Zeichen, aber nicht, wir wissen nicht, wie wir das Zeichen darstellen sollen. Dafür brauchen wir Fonts, also Schriftarten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Schriftarten zu machen. Zum einen Bitmap-Fonts, also wir malen einfach aus ganz vielen einzelnen Bildpunkten schwarz-weiß, sagen wir einfach, so sieht es aus. Problem dabei ist, wenn wir das skalieren wollen, also Größe machen wollen, brauchen wir da ganz viele Bilder, weil das, wenn wir das Bild von der 12-Punkt-Schrift auf die 40-Punkt-Schrift vergrößern, dann sieht es einfach nicht mehr gut aus, weil man die ganzen einzelnen Pixel sieht und es dann einfach nicht mehr rund aussieht, sondern es nur noch eckig aussieht. Deswegen gibt es so Vektorschriften, Outline-Fonts. Das sagt man eben, wie die äußere Struktur von diesem Zeichen aussieht. Das heißt, welche Bögen da drin sind, welche Linien, welche Geraden. Das macht man über sogenannte Bézier-Kurven. Und wenn man das eben beschrieben hat, dann kann man das beliebig groß machen, weil man sagt einfach, ja, dann ist es halt nicht mehr 1 Zentimeter hoch, sondern es ist jetzt 5 Zentimeter hoch und dann zeichne mal wieder neu und dann wird halt alles nach oben skaliert, wieder gezeichnet, ausgefüllt und sieht immer noch gut aus. Macht ein bisschen mehr Rechenleistung zu Standardschriften. Es sind oft einfach Bitmaps, also irgendwie Windows hat halt eine so eine Standardschrift, die halt sofort nach der Installation funktioniert. Und dann kann man die anderen Schriften noch nachinstallieren oder auch Konsolenschriften auf Unix-Systemen sind meistens Bitmap-Fonts und alles andere wäre dafür gar nicht unbedingt geeignet, weil es einfach zu viel Rechenleistung braucht, die man gerade ja zum Beispiel auf der Konsole nicht braucht. Man hat halt immer die gleiche Schriftgröße und dann braucht man nicht irgendwelche Vektorschriften eigentlich. Okay, wenn man jetzt diese Schriften hat und der andere Rechner hat sie nicht, dann müsste man sie eigentlich einbinden. Wenn man das zum Beispiel nicht darf, aus Copyright-Gründen oder ähnlichem, gibt es dann die Möglichkeit, dass es eben so Standardschriften gibt. Zum Beispiel das PDF-Format von Adobe hat eben so einen Standardschriftsatz festgelegt. Wenn die Schrift nicht eingebettet ist, wird der genommen. Also wenn man die Schriftart nicht mitliefert, dann wird der Standardschriftsatz einfach Standardfont einfach benutzt. Okay, was es natürlich dann auch noch gibt, es sind so Markup-Sprachen, mit denen man toll Text dann darstellen kann. Das heißt, man geht darüber hinaus, nur einzelne Textzeichen zu haben, sondern man sagt auch, wie diese aussehen. Also man wählt nicht nur man wählt sozusagen auch gleich noch den Font mit aus. Das Ganze kann man dann als ASCII-Code oder so hinschreiben und ein Compiler verrechnet das, zum Beispiel TROF oder TECH und so wären dafür eine Möglichkeit. Auch HTML ist so eine Markup-Sprache. Man kann diesen Text auch weitertreiben und zum Beispiel Hypertext machen, dann wird er nicht mehr linear, also ein normaler Text ist ja linear, ich lese ein Buch von vorne bis hinten, sondern eben, ich habe dauernd Verweise und kann hin und her springen, gerade Webseiten zum Beispiel wären solcher Text, also eben gerade dieser Hypertext mit Links, wo ich hin und her springen kann. Okay, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik. Die Musik heute kommt von La Ola Express, ist wieder von Jamendo.com runtergeladen. Die machen, ja, ihr habt ja schon gehört, was sie ungefähr machen. Von Musikrichtung, es ist teils Spanisch, teils Englisch und ja, es ist einfach von dem Album Panic und das nächste Lied heißt Pain. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Def Radio. Ja. Okay. Wir hatten jetzt vorher besprochen, wie man eben Text im Computer darstellen kann. Nun soll es darum gehen, wie man Audio, Musik darstellen kann. Gerade eben nach dem Musikteil jetzt auch passend sozusagen. Und zwar, Audio, Musik sind ja in der normalen, realen Welt eben Schallwellen. Das heißt, wir haben eine Welle, die sich zeitlich im zeitlichen Verlauf ausdehnt und dann eben auf das Ohr trifft, dort alle möglichen Knöchelchen ansteuert und schließlich in der Hörschnecke oder wie man das nennt, eben Sound produziert, also oder Signale produziert, die eben dann im Gehirn als Geräusche, Töne wahrgenommen werden. Dazu muss man ein bisschen noch wissen, wie das Ganze denn eigentlich so funktioniert. Gerade auch, also Sound oder Töne an sich, Audiosignale sind Wellen in der Soundwellen, Druckwellen in der Luft. Diese Druckwellen haben eine gewisse Form. Wenn sie Geräusche sind eher, dann sind sie normalerweise nicht periodisch. Wenn sie eher wie irgendwas Ton klingen, sind sie periodisch. Also periodisch bedeutet, dass sie sich mehr oder weniger genau gleich mehrmals wiederholen. Also zum Beispiel eine Sinuswelle ist ganz eindeutig periodisch, Zahlen 2π periodisch. Das heißt, wir haben immer alle 2π haben wir genau das gleiche, den gleichen Punkt im Signal. Bei Sound, also bei normalen Schallwellen, ist das nicht ganz so periodisch. Kommt auch daher, dass es eben nicht perfekte Dinge sind, die diese Soundwellen, diese Druckwellen darstellen. Zum Beispiel Musikinstrumente schwingen halt nicht hundertprozentig genau gleich immer, aber sie schwingen sehr ähnlich und deswegen periodisch mehr oder weniger und deswegen klingt es dann eben gut. Geräusche, wie wenn man jetzt irgendwo draufhaut oder so, das sind dann eher unperiodische Signale. Die klingen eher eben wie Geräusche. Wie ich vorher schon gesagt hatte, bei der Abtastrate, wir hören ungefähr im Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Und Hertz sind eben Oszillationen pro Sekunde. Haben wir es nochmal. Das heißt, 20.000 Mal pro Sekunde schwingt da etwas hin und her. Das heißt, die Periodendauer einer einzelnen, so einer Schwingung des höchsten Tons, den wir hören können, ist 1 durch 20.000 pro also Sekunde. Das heißt, es ist ziemlich schnell. Licht natürlich wäre in ganz anderen Wellenlängen, aber ja. Okay, das heißt, wir haben da irgendwie so Wellen und wie nehmen wir die eigentlich richtig wahr? Weil wir können ja zum Beispiel sagen, wo etwas herkommt. Das ist natürlich wichtig auch, dass wir das digital auch wieder darstellen können. Wo kommt dann etwas her? Zum Beispiel in Filmen wollen wir wissen, dass jetzt irgendwie von rechts ein Auto reinfährt und dann wollen wir das auch von rechts hören und nicht plötzlich von links oder von oben sozusagen. Und dazu muss man wissen, dass eben der direkte Weg natürlich der kürzeste ist und alle anderen Wege natürlich um einiges länger brauchen. Das heißt, wenn etwas von rechts kommt, wird das rechte Ohr auch zuerst angeregt. Die Schallwellen kommen zuerst ins rechte Ohr und danach dann ans linke Ohr. Das kann man natürlich dann auch wieder schön nachbilden, wenn man zwei Lautsprecher nimmt, den vom rechten Ohr zuerst und dann den vom linken Ohr ein bisschen später losschicken. Okay, Schallwellen haben eben die Eigenschaften der Frequenz und der Amplitude. Die Amplitude ist nur ungefähr Lautstärke bedingt. Es gibt das so schöne Tabellen, wo man dann sehen kann, nennt sich Fletcher und Manson haben das rausgefunden, dass eben der Bereich, in dem wir am besten hören, zwischen so 1200 Hertz und 700 Hertz oder so, 7000 Hertz, dass wir da eben am besten hören und am empfindlichsten sind. Das heißt, da sind kleine Amplituden, fühlen sich da schon genauso laut an wie in anderen Bereichen größere Amplituden. Wir hören also nicht linear. Okay. Das sind so ein paar Sachen, die man eben beachten muss, wenn man mit Musik umgeht. Gerade auch, wenn man später zur Kompression geht, gibt es dann noch ein paar Effekte, die man eben da ausnutzen kann, die auch mit diesem "Wie hören wir?" eben damit zu tun haben, dass man zum Beispiel manche Signale gar nicht senden muss, weil sie sowieso von anderen Signalen verdeckt maskiert werden. Wenn wir wissen, welche Signale maskiert werden, brauchen wir sie nicht mitsenden, weil wir würden sie sowieso nicht hören. Okay. Räumliche Klänge, also wie, es gibt zum Beispiel ja ganz viele tolle Effekte, wenn man irgendwie sagt bei seiner Soundkarte, ich will jetzt so, es soll so klingen, als wäre ich jetzt in einem Bad oder in einer Sydney, irgendwie in der Oper von Sydney oder sowas in der Art. Dazu wird simuliert, wie das dort klingt. Ein normaler Raum hallt ja immer. Also es gibt ein klein wenig einen Hall. Der Sound breitet sich vom Lautsprecher oder vom Musikinstrument aus mehr oder weniger kreisförmig eben einfach aus. Und der direkte Weg kommt als erstes an. Das heißt, der direkte Weg zwischen Lautsprecher und Ohr ist der erste Aufprall. Und dann kommen nach und nach leisere, gedämpftere Signale, die zum Beispiel von Wänden abgeprallt sind. Und gerade das, wie die ankommen und in welcher Reihenfolge und wie die abgedämpft wurden, das macht eben den Klang eines Raumes aus. Das kann man auch ausnutzen teilweise, dass man solche Signale zum Beispiel gar nicht mitsenden müsste und sie stattdessen nachher wieder erzeugt, und damit es wieder so besser aussieht, besser klingt, aber man weniger Daten transportieren muss. Musik wird in verschiedenen Formaten gespeichert. Das normale Format, das man denken würde, wäre eben gerade das, was auch an der CD gemacht wird. Man tastet ab und sagt einfach bei jedem Abtastpunkt, wie der Wert gerade ist, der quantisierte Wert. Man kann das noch ein bisschen verfeinern, indem man immer die Differenz zum vorherigen Wert angibt. Dann wird das an sich ein bisschen, werden die Datenmengen ein klein wenig kleiner. Man kann auch einen ganz anderen Ansatz gehen, und den geht MIDI, das Music Instrument Digital Interface. Das MIDI definiert eine Schnittstelle, also Hardware-Schnittstelle, und das Protokoll, das Datenformat, wie man eben Instrumente anspricht und ihnen sagt, welche Töne sie in welcher Tonhöhe spielen sollen. Also es gibt dann eben 128 verschiedene Töne, verschiedene Instrumente, dann irgendwie Klavier, Geige und so weiter. Die muss dann ein sogenanntes Synthesizer erzeugen, und das MIDI-Control-Gerät, also zum Beispiel ein Keyboard oder ein Computer, können sagen, ja, jetzt fängt auf dem Instrument dieser und jener Ton mit einer gewissen Anschlagsstärke fängt jetzt an. Und dann sagt man, ja, und jetzt hört er auf. Und genau das eben funktioniert am besten natürlich für ein Keyboard. Also man schlägt eine Taste an und das Signal wird jetzt gegeben, jetzt fängt die Note an. Und dann, wenn man die Taste wieder loslässt, wird das Signal gesendet, jetzt hört die Note wieder auf. Dadurch hat man sehr geringe Datenraten, die man übertragen muss. Allerdings hängt es natürlich dann immer vom Synthesizer ab, wie gut es klingt. Also von dem Gerät, das wieder den Ton erzeugt, der durchs MIDI-Signal gesagt wird, ja, jetzt spiel mal nicht mehr. Man kann jetzt noch ganz viel darüber sagen, wie Sprache funktioniert und so. Das lasse ich jetzt hier mal ein bisschen aus, weil wir sonst gar nicht mehr weiterkommen. Interessant ist nur, dass man so eine gewisse, also die Signale, die man in einer gewissen Bandbreite unterbringen, werden immer besser. Also es klingt immer besser bei gleich viel Bits pro Sekunde. Aber es gibt da so ein bisschen so eine Grenze, gerade bei Sprache. Man kann viel machen, indem man versucht, eigentlich nur zu sagen, wie der Ton nachher erzeugt werden muss wieder, damit er gleich klingt. Dazu muss man ihn aber erstmal richtig zerlegen wieder. also Text-to-Speech macht ja so etwas, man nimmt Text und der wird dann eben zu Sprache verwandelt, aber man müsste jetzt gleichzeitig auch noch aus der Sprache, die da zum Beispiel beim Telefon eine Person sagt, müsste man so eine Art Text generieren, diese rüberschicken zum anderen und der müsste dann wieder über Text-to-Speech wieder korrekt, möglichst den gleichen Laut auch wieder erzeugen. Natürlich würde man es nicht mit Text machen, sondern mit einem anderen Zwischenformat, aber so ungefähr. Das funktioniert halt nicht so toll. Okay, wir hatten jetzt eben schon allgemein, wie man digitalisiert, haben das an Audiosignalen gemacht, haben Text besprochen, wie man den speichert. Jetzt kommt ein sehr wichtiges Format oder eine sehr wichtige Gruppe, ein sehr wichtiges Medium, nämlich das Bild. Das Bild ist nach dem Text eigentlich sofort eines der wichtigsten Medien im Computer und auch insgesamt ein wichtiges Medium. Und Bilder bestehen, können verschieden dargestellt werden. Es gibt zwei große Gruppen. Zum einen das Vektorbild und zum anderen das sozusagen Pixelbild. Ein Pixelbild hat eben eine gewisse Größe. Also irgendwie 1024 mal 768 Pixel. Gerade zum Beispiel so eine Standard-Bildschirmauflösung, SVGA heißt das, glaube ich. Da sagt man einfach, wie welches Pixel welche Farbe hat. Punkt. Bei Vektorgrafik sagt man, ja, wir haben hier eine Linie, die geht von Koordinate 0,5 bis Koordinate 10,5 und da zeichnen wir jetzt mal eben die Linie rein. Wenn wir die jetzt aber allerdings anzeigen wollen, haben wir normalerweise eben so ein Raster Bildschirm, da müssen wir wieder eine Medienkonversion machen, indem wir eben dieses Vektorformat umwandeln auf so ein Pixelformat. Und da gibt es verschiedene Algorithmen dazu einfach. Bilder bestehen normalerweise aus Objekten, oder zeigen Objekte. Und diese Objekte bestehen wieder aus so Grundobjekten. Es gibt so Linien, Strecken, irgendwelche Rechtecke, Vielecke, Polygonen. Kreise, Ellipsen und auch so Bézier-Kurven oder so. Also so Kurven, die eine bestimmte Form haben, die man mathematisch beschreiben kann. Und aus denen bestehen eigentlich alle Bilder. Mehr oder weniger gut halt eben. Also manche, zum Beispiel will man nicht unbedingt einen Baum mit all seinen Blättern im Vektorformat darstellen, weil das einfach viel Aufwand wäre. Man müsste jedes einzelne Blatt per Vektoren darstellen und so. Würde viel Aufwand machen. Vektorformat hatten wir schon bei der Schrift angesprochen, den Vorteil, dass man das beliebig groß machen kann. Und das Format an sich ist auch relativ klein. Ich muss ja nicht sagen, also ich muss nicht, wenn ich eine Linie von A nach B mache, muss ich nicht alle Pixel darstellen, sondern ich muss nur sagen, hier gibt's eine Linie von A nach B. Das heißt, ich muss nicht alle Pixel dazwischen speichern, sondern nur wirklich Punkt A, Punkt B und denen noch das Attribut Linie geben. Okay, wenn wir jetzt so Bilder haben, sind die im Allgemeinen im Computer dann gespeichert, wenn wir jetzt gerade keine Vektorbilder haben, sondern Rasterbilder, dann sind das eigentlich immer nur Matrizen von Punkten. Diese Punkte können wir mehr oder weniger beliebig bearbeiten. Dazu können wir zum Beispiel irgendwelche Transformationen drauf anwenden. Wir können zum Beispiel alle Bilder einfach ein bisschen erhellen oder verdunkeln, indem wir was abziehen oder was drauf addieren auf alle Punkte. Sowas in der Art. Das können wir einfach machen. Wir können damit wirklich normale Matrizenrechnungen betreiben. Macht vielleicht nicht unbedingt Sinn bei einem 20.000 mal 20.000 Pixel Bild, aber zum Beispiel, um Kanten zu erkennen oder so, können wir darauf Faltungen vornehmen. Das heißt, ich verrechne jeden einzelnen Bildpunkt in dem Bild mit einer gewissen Maske, nennt man das einfach, und erzeuge damit ein neues Bild. Zum Beispiel habe ich eine Glättungsmaske, indem ich mir alle Werte im Umfeld des aktuellen Pixels anschaue, die aufaddiere durch ihre Anzahl Teile und dann den Wert, den ich dort rausbekomme, in das neue Bild eintrage. Damit bekomme ich so eine leichte Glättung. Wenn ich das noch nicht nur gleichförmig mache, sondern ein bisschen verändert, bekomme ich vielleicht andere Ergebnisse. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das kann man sich alles dann auch mal anschauen. Da mache ich vielleicht nochmal eine hier so ein Radio über Computer Vision und eben, weil dort wird das sehr viel gebraucht. Okay, das heißt, Bilder sind an sich irgendwelche, entweder Vektorformat oder eben Pixelflächen. Zur Kompression komme ich nachher nochmal gemeinsam, wenn auch Video und Audio und alles dann komprimiert werden soll. Und auch Text. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Musik und danach kommen wir dann zu Video. Hallo, wieder zurück bei Def Radio. Heute hier auf Radio Free FM 102,6 MHz. Wir haben heute das Thema digitale Medien. Wir hatten schon Musik, Bilder, Text. Jetzt kommt Video. Videos sind eigentlich nur bewegte Bilder. Also beziehungsweise Bilder, die hintereinander abgespielt werden. Damit das Ganze wie eine flüssige Bewegung aussieht, muss man gewisse Dinge beachten, die eben mit dem menschlichen Sehvermögen zu tun haben. Zum Beispiel, ab ungefähr 15 Frames sehen so die meisten Menschen nicht mehr die einzelnen Bilder, sondern sehen das als fortlaufende Bewegung. Richtig okay wird das Ganze dann also ab 25 Bildern. Das heißt, 25 Bilder pro Sekunde heißen, dass man es ungefähr als Bewegung, also dass man es ganz gut als Bewegung sieht. Die meisten Videoformate, DVDs und so weiter haben eben so 25 oder 24 Bilder pro Sekunde, damit das flüssig aussieht. Allerdings hat man da noch so ein bisschen das Problem. Bei 25 Bildern sieht man zwar die Bewegungen flüssig, aber trotzdem flimmert das Bild noch. Wenn man jetzt das Ganze auf ungefähr 50, 60 Hertz erhöht, also 50 bis 60 Bilder, also einfach mehr, manche Bilder mehrfach zeichnet, dann flimmert das Bild nicht mehr. Weil man hat ja jetzt, wenn man von einem Röhrenmonitor ausgeht, dann leuchtet der Phosphor oder was auch immer da drauf ist, ein bisschen nach, aber eben nur eine gewisse Zeit und es wird dann stark schwächer nach einer Weile. Und eben, um das auszugleichen, muss man öfters das Bild zeichnen. Es gibt jetzt mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie man das Bild zeichnet. Zum einen Progressive Scan nennt man das. Das heißt, man zeichnet immer das ganze Bild. Ich gehe jede Zeile durch und zeichne es, wenn ich zeilenorientiert im CRT-Monitor oder ähnlichem zeichne. Auch für LCD-Monitoren wird es eigentlich noch eben so zeilenweise geschickt, gerade über VGA. Und auch DVI müsste zeilenweise sein, ist alles zeilenweise. Der Interlaced Mode, dabei wird jede zweite Zeile übersprungen. Also ich zeichne im ersten Mal meiner 50 Hertz, also mit 50 Hertz zeichne ich immer abwechselnd einmal die erste und dritte und fünfte Zeile und dann die zweite, vierte und sechste Zeile. Und das eben abwechselnd mit insgesamt 50 Hertz. Dadurch muss ich ein bisschen weniger zeichnen, einfach wird oft bei Fernsehern eben genommen. Das sieht man auch eben gerade, das ist der Unterschied zwischen, wenn man jetzt mal irgendwie sich wundert, was das heißt, bei HDTV 1080p, 1080i. P bedeutet eben Progressive, das heißt, es werden mit den, ich glaube, 60 Hertz oder 50 Hertz, was HDTV vorgibt als Geschwindigkeit, werden immer Vollbilder gesendet. Bei I werden immer nur Halbbilder gesendet. Das heißt, die Hälfte des Bildes wird mit 50 Hertz gesendet und das heißt, jedes Bild wird mit 25 Hertz gesendet, dann eben bei I, interlaced. Es gibt verschiedene Standards, gerade beim analogen Fernsehen noch, gibt es verschiedene Standards, die auch heute noch gebräuchlich sind. NTSC ist das National Television System Committee. Das ist das amerikanische Format. Wird in Amerika, Thailand, Taiwan, Karibik, Japan und so weiter gemacht. Das basiert auf der hat eine Bildwiederholrate von 29,97 Hertz. Das ist da eben gut, weil es die halbe Frequenz von ihrem Wechselstromnetz ist. Und Die, ja, das heißt, Interlacing bringt dann eben 59,94 Hertz, also ungefähr 60 Hertz. Das PAL-Format, Phase Alternation Line, ist das deutsche, westeuropäische Format, außer in Frankreich zum Beispiel wird das nicht gemacht. Das hat 25 Bilder pro Sekunde und liefert dann eben mit Interlacing 50 Hertz Bildwiederholrate. Die sind beide im Verhältnis 4 zu 3, das heißt dieses normale Nicht-Breitbild, sondern eben das alte, wie man noch kennt von den Röhrenfernsehern. Es gibt dann noch das französische und ein paar osteuropäische Länder haben das noch, das SECAM, das liefert auch auf 25 Hertz aus, aber hat ein bisschen andere, paar andere Sachen, die es ein bisschen, also ein paar Sachen, die es ein bisschen anders macht, als jetzt PAL, gerade bei der Codierung. Okay, Videos an sich werden nicht unbedingt wie Bilder in RGB gespeichert. Also Bilder werden ja oft, das habe ich vorher nicht gesagt, im RGB-Format gespeichert. Das heißt, wir haben ein Rot, Grün und Blau. Und diese drei Farben, mit denen können wir alle anderen Farben darstellen. Wir speichern uns also, wir brauchen 50% Rot, 30% Blau und 20% Grün und dann haben wir eine gewisse Farbe. Bilder, Filme werden nicht so gespeichert, weil man hat festgestellt, dass die Helligkeit eines Bildes viel wichtiger ist als die Farbe für die richtig korrekte Wahrnehmung des Ganzen. Das heißt, wir rechnen unser Bild um, dass wir es darstellen durch einen Helligkeitskanal, den wir auch gleichzeitig als reinen Schwarz-Weiß-Kanal benutzen oder Graustufenkanal benutzen könnten, wenn wir die Farben nicht beachten, und in zwei Farbkanäle. Das nennt sich dann JUF. Y ist die Helligkeit und U und V sind die Farbkomponenten. Diese Farbkomponenten können wir dann in der halben Bandbreite übertragen. Das heißt, wir nehmen jedes zweite Bild nur, kommen die Farbkombinationen mit. Also, oder halt nur auf nur die Bilder sind nur halb so groß, die Farbbilder. Also die Hälfte der Höhe und Breite, also Viertel der Fläche. Dadurch haben wir eben ganz viel Einsparung, oder ist Einsparung möglich, die eben die Übertragungsgröße kleiner macht, aber trotzdem noch ein gutes Bild liefert. Dieses JUF-Format oder YUV wird eben nahezu überall in Filmen benutzt. Mit ein bisschen Abwandlungen manchmal, manchmal ein ganz klein wenig andere Umrechnung, aber an sich ist das egal. Okay, das heißt, wir haben das Signal eben und das liegt in diesem JUF-Format vor. Das kann dann wieder der Fernseher wieder richtig anzeigen, indem er einfach jedes Pixel nimmt und die Helligkeitswerte reinschreibt und dann noch eben mit den und dann immer vier Pixel zusammenfasst sozusagen und dann den Farbwert die Farbwerte an diese vier Pixel zusammenschreibt. Dann die Helligkeit verändert dann eben die Farbwerte und damit funktioniert das ganz gut. HDTV, hatte ich vorher schon gesagt, hat eben ein anderes Verhältnis. Nicht dieses 4 zu 3, sondern 16 zu 9 und hat eben 50 bzw. 59,94 Hertz. Also gerade die Interlaced Hertz-Zahlen von PAL und NTSC. Und bis zu 1920 mal 1080 Pixel. Die PAL und NTSC haben irgendwie sowas 600 mal oder 700 mal 600 Pixel, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ich kann kurz nachschauen. 640 mal 480 Pixel oder 768 mal 576 Pixel. Also, ja, um einiges kleiner. Okay. Ja, das wäre soweit mal eigentlich zu Film, zu Video, wie man das speichern kann. Da gibt es ganz natürlich noch einige Codierungsstandards, damit man eben Speicherplatz und Übertragungsbandbreite spart. Aber zu denen kommen wir dann jetzt nachher dann gleich, eben wenn wir allgemein zur Codierung kommen. Zur Kompression. Okay. Jetzt muss ich kurz hier meine Unterlagen ein bisschen rumschieben. Kodierung oder Kompression eigentlich macht man aus vor allem aus dem Grund, dass man heutzutage noch nicht sinnvoll unkodierte, unkomprimierte Daten, gerade Videos, nicht versenden kann und will und auch nicht unkomprimiert speichern will. Wenn man sich überlegt, das Volumen von, also wie viel Bits man braucht, um eine Sekunde, um die Informationen anzuliefern, die man in einer Sekunde verarbeiten kann, hängt von den bei den verschiedenen Medien, ist stark unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich Text habe, dann kann ich ungefähr 10 Zeichen pro Sekunde lesen. Wenn ich das in ASCII speichere, brauche ich also 10 Byte. Das ist sozusagen nichts. Wenn ich jetzt als Bitmaps oder als Clipart oder wie auch immer, also als Bild das speichere, kann ich so circa 1000 Punkte, könnte man jetzt mal sagen, direkt analysieren, sehen und sofort wissen, was es ist. Das heißt, ich habe 1 Kilobyte. Wenn ich jetzt Telefonqualität Audio habe, habe ich 8 Kilobyte. Bei einer Audio-CD habe ich eben schon 176,4 Kilobyte. Und wenn ich jetzt Fernsehen habe, dann habe ich 25 Bilder mal die Auflösung, also 704 mal 625 Zeilen, die sichtbar sind, mal 3 Byte sind 33 Megabyte. Das heißt, ich brauche pro Sekunde 33 Megabyte Übertragung, wenn ich nichts komprimiere. Das ist ein bisschen viel, also 10 Byte pro Sekunde übertragen ist gar kein Problem, auch 8 Kilobyte ist noch kein Problem, 176 Kilobyte heutzutage auch nicht mehr, aber 33 Megabyte ist schon nicht wenig, um das direkt zu übertragen. Und deswegen brauchen wir Komprimierung. Auch wenn wir überlegen, dass wir das halt speichern wollen, dann haben wir halt eben, wie lang ist so ein Film, der 120 Minuten mal pro Minute 60 Bilder, 60 Sekunden mal diese 33 Megabyte unkomprimiert. Das können wir auch auf eine DVD nicht drauf machen, auch wenn das keine DVD-Qualität, oder doch, das ist vielleicht sogar gerade DVD-Qualität, also ja, es funktioniert nicht so gut. Auch die Übertragung innerhalb des Computers, da bekommen wir gar nicht so wirklich die Bandbreiten hin. Also irgendwie Festplatten bekommen halt so 50, 80, 100 Megabyte pro Sekunde oder sowas. USB 2.0 bekommt so 60 Megabyte pro Sekunde. Bei WLAN haben wir 11 Megabit, das heißt ungefähr 1 Megabyte. Wir bräuchten aber 30, um ein TV-Signal zu übertragen, das unkomprimiert ist. Das heißt, wir kommen da nicht hin. Zudem haben wir bei solchen Daten eigentlich immer Redundanzen drin. Das heißt, wir haben immer Daten, Informationen zu viel drin. Wenn wir uns die Informationsdichte anschauen, ist sie nicht perfekt. Wir können also immer Informationen eigentlich rausstreichen. Das müssen wir nur geschickt machen, damit wir nachher nicht aus Versehen wichtige Informationen rausschmeißen. Oder wir müssen uns eben ganz klar sagen, wir können Informationen rausschmeißen, die eben nicht wichtig sind. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wir machen eine verlustfreie Kompression, das heißt, wir achten darauf, dass wir gar keine Information verlieren, oder eine verlustbehaftete. Da verlieren wir nur Informationen, die nicht so wichtig sind, die hoffentlich dann vom menschlichen Auge gar nicht erkannt werden, dass diese Information fehlt. Das wäre zum Beispiel jetzt bei JPEG oder ähnliche macht man eben so eine kann man eine verlustbehaftete Kompression machen, während normale Textkompression eher nicht verlustbehaftet ist, sondern verlustfrei. Bei verlustfreien Kompressionen schafft man so 2 bis 5 zu 1. Wenn man die Quelle genau kennt, also wenn man eine ganz gewisse oder bestimmte Art von Signal hat, kann man natürlich auch mehr bekommen, wenn man dann den Kompressionsalgorithmus genau darauf anpasst. Aber im Allgemeinen eben so 2 bis 5 zu 1. Bei verlustbehafteter Kompression kann es schon eher dann so 50 bis 100 zu 1 sein. Also wir würden dann eben die 30 Megabyte pro Sekunde auf 3 bis 6 Megabyte pro Sekunde runterkürzen können. Das können wir wieder über WLAN oder so übertragen. Okay, jetzt habe ich so einen kurzen Einblick mal vorne raus. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Musik und danach kommen wir zu den einzelnen möglichen Kompressionsalgorithmen, Kompressionsarten, was man machen kann. Hallo, da bin ich wieder zurück hier bei Def Radio. Heute mit dem Thema digitale Medien. Wir hatten ja jetzt schon besprochen, wie man eben Medien digitalisiert, irgendwelche Signale digitalisiert, wie man verschiedene Medien abspeichern kann, also Text, Schall, also Audiosignale, Musik, wie man Bilder darstellen kann, und auch, jetzt kommt gerade, doch ein Anruf rein. Ich gehe da mal kurz ran. Ja, hallo? Okay, wollte wohl doch niemand mit mir sprechen. Also, wo war ich? Wir hatten Schallsignale, Audiosignale, Bilder, Videos, Text. Das sind so die wichtigsten Medien. Alle anderen kann man irgendwie daraus zusammenbauen eigentlich. Und jetzt geht's darum, wir haben riesige Datenmengen und wir wollen die irgendwie komprimieren, damit wir sie schön übertragen können. Wenn ihr anrufen wollt, wenn jetzt gerade hier jemand anruft und dann doch nicht will, 0731 938 6299. Einfach anrufen. Okay. Die Kompression gibt's verschiedene Möglichkeiten. Verlustfreie Kompression macht man dadurch, dass man sich die Eigenschaften eines Signals, also einer digitalen Repräsentation zunutze macht. Wenn man jetzt zum Beispiel Text hat, dann kann es sein, dass der Text irgendwie sich wiederholende Zeichen hintereinander hat. Zum Beispiel A, 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 B, 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 C, C. Dann kann ich ja einfach schreiben, ja, hier kommen jetzt vier A's, dann kommen vier B's und dann kommen zwei C's. Das wäre so mal eine ganz einfache Möglichkeit, die sogenannte Lauflängenkodierung. Wenn ich das Ganze auch zum Beispiel auf Binärbildern mache, brauche ich gar nicht hinschreiben, dass da jetzt eine 1 kommt oder eine 0, sondern ich schreibe immer nur abwechselnd hin. Die erste Zahl, die ich hinschreibe, ist die Anzahl der Nullen. Dann schreibe ich die Anzahl der Einsen hin in dieser Zeile, dann wieder die Anzahl der Nullen. Und somit kann ich mir viele Zeichen sparen als Möglichkeit. Wenn man jetzt mehr Zeichen hat und die nicht unbedingt, dann hat man halt immer ein Problem. Wenn ich die in ASCII, zum Beispiel Text jetzt in ASCII speichere, brauche ich pro Zeichen 7 Bit. Wenn ich jetzt sage, ich will aber nicht pro Zeichen 7 Bit aufschreiben, sondern ich will eigentlich nur so wenig wie möglich Bits haben, dann will ich eben schauen, dass ich Platz spare, indem ich zum Beispiel sage, ich habe nur 15 Zeichen, das bekomme ich in so und so viel Bit rein, da brauche ich nicht alle 7 Bit von ASCII, sondern nur irgendwie 15 Zeichen, also 2 hoch 4, dann 16, also 4 Bits brauche ich dann nur, nicht 7. Damit spare ich schon mal ein bisschen Platz. Dann muss ich aber auch immer wissen, eben dieses Zeichen ist genau, also ich muss wissen, dass sie genau 4 Bit lang sind, meine Zeichen ab jetzt. Und ich muss natürlich wissen, welches Zeichen welche Bitfolge dann ist. Ich kann auch eine sogenannte variable Länge machen. Da gibt es am besten die Huffman-Kodierung, die funktioniert da ziemlich gut, um das Ganze ohne Begrenzer zu machen, weil Begrenzer sind immer ein bisschen blöd. Begrenzer brauche ich zum Beispiel, wenn ich eben Codes hätte, das A ist die 1,0, das B ist die 1,01 und das C ist die 0. Jetzt habe ich den Text 1,0,1,0. Jetzt kann ich natürlich nicht so einfach sagen, was das heißt. Wenn ich jetzt aber 1,0 Leerzeichen 1,0 habe, weiß ich, dass es AA ist. Wenn ich 1,0,1 Leerzeichen 0 habe, weiß ich, dass es BC bedeutet. Wenn ich das jetzt aber nicht habe, dann kann es sowohl AA als auch BC heißen. Oder es kann halt sein, dass ich vielleicht noch irgendwas habe, das eine 1 ist nur. Und dann heißt es halt irgendwie zum Beispiel DC, DC. Das weiß ich eben nicht. Und deswegen hat man wenn man keine expliziten Begrenzer haben will, sogenannte präfixfreie Codes. Das bedeutet nur, ein Codewort ist nicht der Anfang eines anderen Codeworts. Zum Beispiel eben gerade bei meinem Beispiel 101 hat am Anfang 10. Das heißt, es darf kein Codewort mit 10 haben. Es dürfte das Codewort 0 geben. Das schon. Aber es darf nicht das Codewort 10 haben. Das heißt, A müsste man einem anderen Codewort zuweisen, zum Beispiel 100. dann hätte man zum Beispiel das C als 0, 100 wäre das A und 101 wäre das B und damit wäre der Code eindeutig. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das ganz geschickt macht. Dann am besten natürlich noch so schaut, dass die Buchstaben, die oft vorkommen, möglichst kurze Codes haben. Also möglichst Codes mit nur einem oder zwei Zeichen. Das kann man den über so einen sogenannten Tree machen. Also nicht wie Tree, der Baum, T-R-E-E, sondern wie Tree, die Binärbaum-Datenstruktur, T-R-I-E. Das hat sich halt mal jemand ausgedacht, das schreibt man so. Ja, eben der Huffman-Code wird auch nicht nur bei Text benutzt, also zum Beispiel bei Text kann man ihn benutzen, sondern der wird auch zum Beispiel bei JPEG benutzt, da komme ich nachher später noch. Gerade weil er ziemlich effektiv ist, ziemlich gut. Okay, was man bei normalem Text auch öfters machen kann, zum Beispiel was viele ZIP-Programme benutzen, sind wie GZIP, PKZIP, was weiß ich was, oder auch in GIF-Format oder ähnlichem, also anderen Bilderformaten benutzt wird, sind Wörterbuchbasierte Codierungen. Dazu baut man sich Wörterbücher auf, entweder man hat schon feste Wörterbücher oder man baut sie sich während der Code-Erzeugung auf. Und es gibt eben dann gerade den Algorithmus von, wie heißt der, Lampe, Ziff und Welch, LZW nennt sich der. Und der ermöglicht es, dass man Codes, also Wörterbücher erzeugt, während der Text kodiert wird. Und während er dekodiert wird, erzeugt man die Wörterbücher auch wieder. Das heißt, man braucht das Wörterbuch nicht zu übertragen, sondern man muss nur nachschauen, also nach einem gewissen Algorithmus folgen und dann bekommt man das Wörterbuch automatisch mitgeliefert. Das ist natürlich sehr gut, weil man einfach weniger Platz übertragen muss. Man muss sonst ja noch das Wörterbuch übertragen und das braucht ja auch wieder Platz. Also Wörterbücher bedeutet einfach, wenn öfters mal AB vorkommt, dann schreibe ich da halt immer X hin. Statt oder ABAB wird dann nachher nach einer Weile zu einem Y oder ähnlichem. Dadurch wird der Code an sich kürzer. Okay, soweit mal die grundlegenden Komprimierungsalgorithmen, mit denen man eben Sachen darstellen kann, also Texte komprimieren kann. So, jetzt kommen wir zu den Komprimierungsalgorithmen, die man bei Bildern und bei Videos benutzt. So, bei Bildern jetzt mal so als einer von vielen stelle ich jetzt mal kurz den JPEG-Algorithmus vor, der viele andere Algorithmen benutzen ähnliche Strukturen. Deswegen ist JPEG gerade gut geeignet. JPEG, eben der in der alten Version, ich weiß nicht genau von wann der jetzt ist, also es gibt JPEG und es gibt JPEG 2000. JPEG 2000 macht einige Dinge ein bisschen besser als JPEG, da komme ich später auch noch drauf. JPEG nimmt das Bild und teilt es in 8x8 große Blöcke. Gleichzeitig muss das Bild im JUF-Format gespeichert werden. Das heißt, das RGB-Format wird umgewandelt in eben gerade dieses Helligkeits plus 2 Farbwerte Format. Da, gerade weil ich eben die Farbwertkanäle mit weniger Information, also mit weniger Auflösung speichern kann und trotzdem noch eine gute Qualität hinbekomme. Dann wird das Ganze transformiert über eine sogenannte diskrete Kosinustransformation in den Frequenzraum. Die diskrete Kosinustransformation ist so was ähnliches wie die Fourier-Transformation. Das heißt, ich nehme mein Signal und wandle es, schaue nach, welche Frequenzen benötige ich dann, um dieses Signal herstellen zu können. Das kann man eben auch bei Bildern machen, weil das sind nur zweidimensionale Signale. Und dabei benutzt man eben hier die diskrete Kosinustransformation, weil die einfach relativ schnell zu rechnen ist. Das heißt, wir haben für jeden 8x8 Pixel Block jetzt nicht mehr eine Pixeldarstellung. Wir wissen also nicht mehr, welchen Wert sie dort haben, sondern wir wissen, welche Frequenzen wir brauchen, um dieses Bild darstellen zu können. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie nicht mehr die Pixel A bis F, sondern wir haben jetzt eben Frequenzen 3, 5 und 7, die eben genau diese Werte darstellen. Die Frequenzen stehen eben auch in so einer 8x8 Pixel Fläche. Dabei ist zu beachten, dass die links oben die Frequenz ist, die den Grundfarbton sozusagen bestimmt. Also der nennt man DC-Anteil. Und das ist der Mittelwert des Bildes so ungefähr. Und rechts unten stehen die ganz hohen Frequenzen. Das heißt, von links oben nach rechts unten werden die Frequenzen immer höher und sind immer mehr für die Details verantwortlich. Und gerade beim Komprimieren, verlustfreiem Komprimieren, kann man ja sagen, dass manche Details eben weggelassen werden können. Dieses Weglassen macht man über eine Quantisierung, indem man zum Beispiel sagt, ja, wenn da eine 1000 steht, also oder wenn dann jeder Eintrag, den teile ich einfach mal durch 10. Und ich kann halt nur Integer-Werte von 0 bis 100 haben oder so, oder von 0 bis beliebig. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Eintrag von 1000, den teile ich durch 10, also bekomme ich da 100. Bei den Einträgen, wo vorher nur 5 drin stand, durch 10 teilen ist halt nun mal 0, wenn man auf Ganzzahlwerten geht. Das heißt, damit streiche ich gewisse, also da führe ich die Kompression ein und mache auch den Informationsverlust. Danach, wenn ich eben meinen Frequenzbereich eben quantisiert habe, also gewisse Funktionen rausgestrichen habe, gewisse Frequenzwerte, dann kann ich diese Darstellung nochmal kodieren, indem ich sie Huffman kodiere. Und zwar macht man es dann einfach so, dass man in so einem Zickzack durch das Bild durchgeht, weil wir ja eben links oben die wichtigsten Frequenzen haben, die das allgemeine Aussehen des Bildes beeinflussen, beziehungsweise diese 8x8 Pixel. Und rechts unten nur die ganzen hohen Frequenzen haben, die eigentlich ja nicht oft vorkommen. Deswegen können wir eben dann gehen wir zickzackmäßig durch, also wir nehmen das Pixel 00, dann wir haben die X-Achse nach rechts und die Y-Achse geht nach unten, dann haben wir das Pixel 00, dann benutzen wir das Pixel 10, dann das Pixel 01, Pixel 11, Pixel ja und so weiter. Also wir gehen immer so im Zickzack durch und dadurch haben wir zuerst am Anfang unserer unserer Zeichenkette die niedrigen Frequenzen, die allgemeinfarbe dieser 8x8 Pixel beeinflussen, und hinten die hohen Frequenzen, die wir durch die Quantisierung sowieso schon rausgestrichen haben, also auf 0 gebracht haben. Dadurch haben wir eben kurze Pixel-Zeichenstrecken, bis wir wirklich dann Nullen nur noch haben, die wir einfach weglassen können, und können die dann Huffman kodieren und haben damit sehr viel Platz gespart. Wenn wir das jetzt natürlich wieder zurückwandeln, dann nehmen wir diese Huffman-kodierten Pixelblöcke, 8x8er Blöcke, schreiben die wieder in so eine Matrix rein, eben wieder in diesem Zickzack-Format. Dequantisieren wieder, das heißt, wir haben vorher eine Quantisierungstabelle gehabt, also wir haben halt eben zum Beispiel gesagt, alles wird durch 10 geteilt, und eben diesen Wert nehmen wir wieder und multiplizieren dann eben alles wieder mal 10. Dabei bekommen wir natürlich nicht irgendwie die, wenn da eine 5 drin stand, steht dann nachher nicht wieder eine 5 drin, sondern steht immer noch eine 0 drin, weil die eben rausgefallen ist. Das ist eben der Fehler beim Rekonstruieren. Und diese Rekonstruktion, die nehmen wir dann wieder, wandeln sie wieder in den Bildraum, also in den Ortsraum um, vom Frequenzraum, und können dort dann wieder das schön anzeigen. Es gibt dann noch ganz viele Möglichkeiten, wie man JPEG anders macht. Zum Beispiel kann man ohne Quantisieren machen, dann ist halt eine verlustfreie Kompression, die allerdings nicht unbedingt so viel bringt. Man kann ja einstellen, wie viel man eben löschen will durch die Einstellung der Quantisierungstabelle und so weiter. Es gibt dann die Möglichkeit, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, unterschiedliche JPEG-Bilder werden unterschiedlich angezeigt. Manche, wenn man sie zum Beispiel im Internet runterlädt oder so, manche, die werden von oben nach unten aufgebaut, so zeilenweise mäßig, und manche sind zuerst unscharf und werden dann immer schärfer. Und diese zwei Möglichkeiten gibt eben auch JPEG. Was allerdings ein Problem bei JPEG ist, dadurch, dass man immer 8x8 Pixel benutzt, gibt es eben so Fraktale. So immer so Felder. Das heißt, manche Werte werden halt plötzlich so sprunghaft und man sieht genau die Pixelkanten von diesen 8x8 Pixeln. Das ist ein bisschen unschön. Deswegen hat man sich dann zum Beispiel andere Algorithmen überlegt, zum Beispiel eben JPEG 2000. Die benutzen nicht mehr 8x8 Pixelblöcke, sondern an sich das ganze Bild und sind dann zudem noch ein klein wenig effizienter. Das heißt, sie wandeln nicht mehr über die Cosinus-Transformation die einzelnen Pixelblöcke um, sondern sie wandeln das gesamte Bild um in einer Wavelet-Transformation. Man benutzt dann eben andere Frequenzen als Grundlage. Man kann ja eben Frequenzen, also Signale durch die Kombination von verschiedenen Frequenzen, also von verschiedenen Signalen darstellen. Und dann benutzt man eben ein anderes Grundsignal, eben verschiedene Wavelets, nennt man das. Also das sind, Wavelets sind immer Signale, die außerhalb eines gewissen Bereichs null sind. Dadurch kann man sich eben diese diese 8x8 Pixel Flächen sparen und kann das über das gesamte Bild dann schön rechnen. Also man macht eben keine Aufteilung in 8x8 Pixel und dann eine diskrete Cosinus-Transformation, sondern man macht eine Wavelet-Transformation und danach ganz normal die Quantisierung, dann eine Huffman-Kodierung und dann beim Dekodieren macht man eben wieder genau das andersrum. Ja, es gibt dann noch ein paar Tricks, wie man das ein bisschen schöner machen kann. Und zwar macht man die Transformation, die Wavelet-Transformation kann man auf verschiedenen gefilterten Bereichen machen sozusagen. Man sagt, man filtert das Bild im Hoch- und Tiefpassfilter und macht dann darauf wieder die Kompressionen und dann wird es an sich, wird die Qualität halt dadurch auch besser teilweise. Je nachdem, wie viele Rekursionsschritte man dann, nach wie vielen Rekursionsschritten man abschneidet, wird dann eben das Signal gut oder schlecht. Das JPEG 2000 an sich ist einfach ein bisschen besser als JPEG. Es kann, es entstehen eben nicht diese Block-Artefakte und es kann noch ein paar mehr Sachen einfach, die ganz toll sind. Okay, jetzt kommen wir zur Videokompression. Nachdem wir jetzt eben die Bildkompression hatten. Und Videokompression macht ähnliche Dinge wie JPEG an manchen Stellen und an manchen Stellen nochmal ein bisschen andere. Videokompression im Allgemeinen geht davon aus, wir brauchen ab und zu mal ein komplettes Bild. Das sagen wir, das nennt man Keyframe. Und das machen wir eigentlich wie JPEG oder JPEG 2000, kommt drauf an. Das heißt, wir haben dann eben so ein Bild, das komprimieren wir wie JPEG. Und dann gibt es Zwischenbilder, die nicht allgemein komplett die Informationen enthalten, wie das Bild aussieht, sondern nur sagen, ja, dieses Pixel oder dieser Bereich hier hat sich dorthin verschoben. Das heißt, wir machen so Differenzbilder eigentlich. Wir sagen, ja, wir nehmen zum Beispiel zwei Keyframes und dazwischen sagen wir, wie sich die Keyframes vom einen Keyframe zum nächsten, wie sich das entwickelt. Also wie jetzt irgendwie sich gewisse Farbwerte verändern. Und dann gibt es nochmal andere Zwischenbilder, dann können wir dann noch mehr Platz sparen einfach. Man kann eben aus einem Keyframe heraus eben die Bewegung darstellen und dann auch muss man ein bisschen anders sagen. Also wir nehmen ein Keyframe und hätten dann eigentlich normalerweise das nächste Bild auch als Keyframe. Und dann sagen wir eben, ja, wir analysieren das und schauen, welche Teilbereiche des Bildes wohin gewandert sind. Und geben nur noch an, dieser Teilbereich wandert dorthin, dieser dorthin. Und jetzt können wir auch so Bilder machen, die noch weniger Informationen in sich selbst brauchen. Dadurch, dass wir sagen, dass wir vom vorherigen Bild und von einem Bild danach sozusagen die Veränderungen beschreiben. Damit können wir auch Sachen, die vorher verdeckt waren, irgendwie herleiten aus dem, was von den Bildern danach und so schön das Ganze strukturieren. Das ist ein bisschen schwer, das ohne Bilder, ohne Zeichnungen, Skizzen darstellen zu können. Deswegen schaut euch das einfach mal an, wenn es euch das interessiert. eben gerade so temporale Kompression, also eben die vorwärts- oder bidirektionale Prädiktion, also Vorhersage, wie das Bild aussehen sollte und wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist auch noch, wenn wir, wenn man so einen Videostream hat, wenn wir nichts komprimieren würden, würden wir einfach Bild nach Bild anzeigen. Also erstes Bild, zweites Bild, drittes Bild. Da wir aber so eine gewisse temporale Kompression drin haben, brauchen wir manche Bilder vor anderen. Also wir haben zum Beispiel ein Keyframe, dann haben wir drei Bilder, die vorhergesagt werden und dann nochmal ein Keyframe. Dann kann es sein, dass wir, wenn wir also von vorne und von hinten die Information brauchen, um eines dieser Bilder herzustellen, dass wir dann den zweiten Keyframe nach vorne ziehen müssen, vor diese vorhergesagten Bilder, damit das eben funktioniert, damit wir eben diese Vorhersage machen können. Wir brauchen also die Informationen in einer anderen Reihenfolge, als sie nachher wirklich dargestellt werden. Das Ganze gibt es eben dann verschiedene Algorithmen an sich, zum Beispiel die ganzen MPEG-Algorithmen, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 sind alles Algorithmen. Es gibt dann noch sowas wie MPEG 7, das sagt was über, was war es denn? Irgendwo hatte ich es stehen. Über Metadaten aus und MPEG 21 etwas über Digital Rights Management oder so. Also von dieser Motion Picture Expert Group, MPEG, gibt es nicht nur Videoalgorithmen, sondern auch ganz viel Zeugs drumherum. Was auch noch eben interessant ist, gerade bei MPEG 4, dass man gar nicht mehr nur diese Vorhersagen hat, sondern dass man eigentlich Szenen aus kleinen Audio- und visuellen Objekten zusammenbaut. Das heißt, man sagt, wir haben hier einen Sound und der ist irgendwie gebaut und wir haben hier noch meine Animation und die packen wir jetzt, wenn wir es darstellen, zusammen. Das so ungefähr funktioniert MPEG 4. Damit kann man eben auch ein bisschen wieder das ein bisschen anders speichern, vielleicht teilweise mehr komprimieren. Vor allem, wenn man halt sagen kann, wir animieren das eigentlich. Also wir haben nicht die Information gespeichert, wie es aussieht, sondern wir wissen, was es ist und wie es sich bewegen wird. Und dann erzeugen wir das, wie es aussieht, on the fly eben beim Ausgeben. Wie normale Animationen teilweise auch verlaufen. Es gibt dann auch noch die ganzen H26 irgendwas Formate, also H261, H263 und H264, die alle dann eben ähnliche Formate benutzen. Und dann halt zum Beispiel H264 benutzt eine Integer-Transformation auf 4x4 Blöcke, statt so eine diskrete Kosinus-Transformation auf 8x8 Blöcke zu machen. Also sie tun alle ähnliche Dinge, aber ein bisschen anders. Und deswegen haben halt alle gewisse Eigenschaften, gewisse Verbesserungen, Verschlechterungen. Zum Beispiel, was interessant ist, vielleicht noch bei H264, der kann auch innerhalb eines Keyframes selbst nochmal Vorhersagen speichern. Dann braucht man nicht alle Pixel speichern, sondern man kann sagen, wenn ich hier diese Pixelgruppe habe, die verschiebe ich darüber und verändere sie so und so und dann sieht sie, hat sie dort den richtigen Wert. Das ist ein bisschen vielleicht schwer vorzustellen, aber da gibt es eben noch ganz viele Möglichkeiten. Videoformate an sich sind meistens noch in Containerformaten verpackt, dass man eben noch zusätzlich die Audiosignale dran hat oder auch die Untertitel oder verschiedene Audiosignale und verschiedene Untertitel, die dann alle schön zusammengepackt sind und dann an der richtigen Stelle synchronisiert werden können. Ja, also ich würde sagen, das war's jetzt eigentlich soweit. Es war recht viel, würde ich sagen, einfach so mal auf den ersten Blick, aber ich hoffe, ein ganz guter Überblick, was man so alles tun kann. Also Medien an sich eben, nochmal kurz zum Überblick, es geht darum, wie sie abgetastet werden, mit welcher Frequenz, wie sie quantisiert werden und dann eigentlich geht's nur noch darum, wie kann man sie komprimieren, weil alles andere, also wie stellt man sie intern dar und wie kann man sie dann komprimieren, damit es möglichst dem Menschen nicht auffällt, dass sie komprimiert wurden. Die Kompression geht immer nur darum, nicht, dass sie sich nicht verändern, sondern dass die Veränderung für den Menschen nicht auffällt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt beim Komprimieren, gerade von Filmen. Allerdings sieht man ja manchmal irgendwelche Filme, dass sie dann eben so Rechtecke eben doch noch ausbilden. Das ist dann eben gerade so ein JPEG-Artefaktartiger Auswuchs, ja. Okay. Das war's jetzt soweit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt spielen wir nochmal ein bisschen Musik. Wie gesagt, die Musik war von oder ist von La Ola Express von dem Album Panic und jetzt kommt das Lied Oporto 0300 AM.